Und ich hatte kein Geld. Ich war damals wirklich noch relativ arm und habe mein letztes Geld in diese ersten Flyer gesteckt, in dieses erste Programm. Habe eine Werbung geschaltet für 200 € und dann war das Seminarprogramm ausgebucht. Und von dem Geld, was reinkam, habe ich die Stühle gekauft und die Ausstattung von diesem
Okay.
Seminarraum. Bin nach
Ja,
München
spannend.
zu dem Anbieter und habe für 8.000 € Büromaterialien gekauft. Dann war ich wieder pleite und musste das Geld wieder verdienen, um die Honorare zu bezahlen vom ersten Halbjahr.
Ja, ich glaube, ganz wichtig beim Gründen ist eben auch eine große Leidenschaft und eine innere Verbundenheit auch zu dem Thema zu haben. Und die hatte André ja auf jeden Fall als erfahrener Lektor und Programmleiter dann aus dem Verlag und eben auch als Selbstschreibender. Das ist, glaube ich, so wichtig.
Also man wächst ja immer, wo man merkt, dass man an gewisse Grenzen stößt. Und dann gibt es meistens eine Krise und man muss überlegen, bleibe ich jetzt bei diesem Status quo oder gehe ich durch diese Krise durch und wachse sozusagen.
Diese Ebene, dass wir als Paar zusammen in einem Unternehmen arbeiten, das ist natürlich auch was unheimlich Bereicherndes, weil das unserer Beziehung auch nochmal eine zusätzliche Ebene gibt. Immer Gesprächsstoff auf jeden Fall. Also der geht uns nie aus. Es ist auch
Glaube
tatsächlich
ich.
so, dass es da nicht so eine Art Feierabend gibt, wo wir dann gar nicht mehr über die Arbeit sprechen. Aber das gehört so dazu. Das ist jetzt nichts Negatives für uns. Also meistens. Es gibt ganz selten mal Abende, wo ich sage, oh nee, jetzt ist aber wirklich Schluss. Jetzt habe ich gerade keine Lust mehr. Aber in der Regel ist das was, was uns laufend beschäftigt, bewegt, wofür wir ja auch beide eine Leidenschaft haben. Das ist erstmal was Tolles.
Hi, mein Name ist Katja von Eismund. Ich bin Buchautorin aus Leidenschaft, Life-Coach aus Überzeugung und Host im Podcast. Mach es dir gemütlich und lausch der Interviewfolge 99. Es könnte ja gut werden, einfach mal das zu machen, was dich wirklich antreibt. Hallo. Danke, dass du wieder eingeschaltet hast und schön zu sehen, wie wir wachsen, dank deiner, dank eurer Hilfe. Nur noch eine Folge und wir knacken die 100. Podcast-Folge. Ich finde, das ist mega. Welche Reise hinter Querantrieb liegt und wie es weitergeht, davon mehr im Juli 25 bei der nächsten Solo-Folge. Bleib also dran und sei unbedingt dabei. Jetzt aber zur heutigen Folge. Ich freue mich, André und Gesa Hille von der Textmanufaktur als ideengebende Gesprächspartner im Podcast zu haben. Die Textmanufaktur ist eine führende Autorenschule im deutschsprachigen Raum, die die beiden mit ganz viel Herzblut gegründet und stetig mit inzwischen einem mehrköpfigen Team weiterentwickelt haben. Etwa 2000 Autorinnen und Autoren pro Jahr vertrauen auf die Kurse oder Fernstudiengänge. 2008 beginnt die Geschichte in Leipzig. 2014 geht es raus aus der Stadt aufs Land nach Fischerhude. Durch ein starkes, über viele Jahre verbundenes Netzwerk und mit einem einzigartigen Konzept lehrt die Textmanufaktur das schriftstellerische Handwerk und teilt ihr fundiertes Wissen aus der Buch- und Verlagswelt. Aus ehemaligen Studierenden wie Maike Werkmeister, Isabella Straub, Annette Wieners wurden Autorinnen, die dem Motto der Textmanufaktur »Eine gute Geschichte findet ihren Weg« erfolgreich umsetzten. Im Gespräch geben Gesa und André Hille Antworten auf Fragen wie: Wie seid ihr gestartet? Wie ging es dann weiter? Gab es Hürden? Welche waren das? Wie habt ihr sie überwunden? Und wer hat euch dabei unterstützt? Ihre Antworten mit erlebten und gefühlten Beispielen sind wertvoll für Schreibende unter euch, aber auch, wenn jemand endlich mit dem eigenen Business anfangen will. Übrigens, weil die Folge wieder sehr lang ist, entfällt das Outro. Deshalb noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Im Herbst 2025 gebe ich 2 Schreibworkshops im Ruffini-Haus. Das wisst ihr, da bin ich seit diesem Jahr und darf auch noch das ganze nächste Jahr, so 2026, dort arbeiten und mich kreativ weiterentwickeln. Mitten in der Stadt am Marienplatz, gleich am Anfang der Sendlinger Straße. Und diese Schreibworkshops finden in Präsenz statt. Und das finde ich wirklich wundervoll und ich freue mich da sehr. Die Themen der beiden Workshops sind so ein bisschen meine Herzensthemen. Es geht um Dranbleiben, ohne dass dir die Puste ausgeht. Und das trifft nicht nur das Schreiben, sondern eben auch für viele Dinge, wenn du eine Doktorarbeit schreibst, Bewerbungen schreibst, überhaupt Texte schreibst, Master, Bachelor, was auch immer im Leben gerade so ist, wo du einfach sagst, ich muss da dranbleiben, aber ich möchte auch nicht immer, dass mir dabei die Puste ausgeht. Vielleicht ist dann dieser Schreibworkshop was für dich. Es geht um den Flow kommen. Also wie komme ich in den Flow? Wie bleibe ich da? Wie komme ich da immer wieder neu rein? Es geht aber auch in einem der beiden Seminare um wertschätzendes Feedback. Also wie gebe ich Feedback? Wie lerne ich es auch auszuhalten und zu lernen, wie ich daran wachse. Und natürlich geht es immer um Texte schreiben und zwar mit der Hand. Ja, also das ist ja auch viel aus diesem Creative Writing, was wir immer sehr, sehr gerne, was ich eigentlich in allen meinen Workshops mache. Also 2 Workshops im Ruffini-Haus im Herbst 2025. Wenn du da neugierig bist, geh gerne mal auf meine Webseite oder auch die Webseite von der Textmanufaktur. Die Links teile ich hier in den Shownotes mit dir und guck da gerne mal drauf, was da so für dich vielleicht im Angebot ist und ob du vielleicht Lust hast, irgendwo dabei zu sein. Textmanufaktur ist Text-Manufaktur und meine Seite ist katja-von-eismond.de. Ansonsten auf LinkedIn, auf Instagram. Und ich weiß gar nicht, LinkedIn glaube ich nicht, aber ich weiß, dass die Textmanufaktur auf Facebook, Instagram, da sind die auf jeden Fall vertreten. Da findest du auch vieles an Neuigkeiten. News gibt es bei mir natürlich auch immer über den Newsletter. Auch dahin kannst du dich anmelden über die Webseite. Genau, also schau da einfach mal vorbei, wenn du Lust hast. Ich teile die Links nochmal hier gleich in den Shownotes. Weil ich ja nach der Interviewfolge nicht mehr quasi erscheine hier in dieser Folge, möchte ich mich jetzt schon mal danken, dass ihr zuhört, dass du zuhörst, dass du abonnierst, dass du teilst, dass du likest. Damit machst du mir weiterhin eine große Freude, ein großes Geschenk und Querantrieb, dein Live-Coaching-Podcast wird sichtbarer. Hinterlasse sehr, sehr gerne auch Sterne oder Kommentare auf deiner Lieblings-Podcast-App. Damit schätzt du meine Arbeit. Und sei unbedingt im Juli zur 100. Folge dabei. So, in diesem Sinne, komm gut durch den Juni und mach das, was dir Freude macht. Jetzt geht es aber los mit meinen Gästen Gesa und André Hille von der Textmanufaktur.
Ich würde sagen, wir starten mal so. Wir kennen uns ja, zumindest den André habe ich 2008. Ich weiß nicht, was wir da haben irgendwann mal einen Workshop in Leipzig gemacht und da bin ich auch zu dir nach Leipzig gekommen. Ich weiß nicht, das muss noch lange, bevor du vielleicht überhaupt die Idee hattest zu starten. Ich bin nicht ganz sicher, weil 2009 habt ihr ja oder bist du ja geswitcht. Aber das darfst du gerne alles gleich allein erzählen. Genau, ich habe ja heute 2 Gäste, die Gesa und den André Hille. Und für mich ist spannend zu erfahren, wie ihr überhaupt die Textmanufaktur gegründet habt, wie ihr auf die Idee gekommen seid, wie so ein Alltag als Paar auch zusammen so ein Unternehmen zu leiten funktioniert und ja, was so vielleicht auch als Hürden auf dem Weg bei euch war, wer euch vielleicht auch unterstützt hat, Menschen, die oder Institutionen oder wie auch immer sowas zu gründen. Eine Fernschule ist ja ein Riesending. Deswegen lasst uns doch mal da ganz zurückgehen. Nehmt uns mal mit, wie ihr überhaupt auf diese zündende Idee gekommen seid.
Sehr gerne.
Ja, sehr gern. Ich habe in Leipzig gelebt. 2005 bin ich nach Leipzig gezogen, eine junge, kreative Stadt, voller kreativer Menschen, Grafiker, Autorinnen, Autoren. Eine ganz, ganz tolle Stadt. Und in die bin ich gezogen nach meinem Studium und habe dort als Lektor gearbeitet in einem kleinen Verlag, habe den Verlag mit aufgebaut, habe da das Programm gestaltet, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber wie das mit kleinen Verlagen so ist, es gibt ja diesen schönen Spruch, wie mache ich ein kleines Vermögen, nimm ein großes und gründe einen Verlag. Ne? Und so ist das mit den kleinen Verlagen. Das ist leider häufig nicht von Dauer. Und so ging auch dieser Verlag dann irgendwann pleite. Und ja, ich war Schriftsteller, hatte aber sehr wenig Geld und dachte, ich muss irgendwas machen. Ich bin Mitte 30. Irgendwas muss ich mit meinem Leben jetzt anfangen. Und dann habe ich die Textmanufaktur gegründet. Ende 2008 kam die Idee auf. Und in Leipzig gab es ja oder gibt es immer noch, früher war das noch viel mehr der Fall, diese kreativen Freiräume, also Altindustriegebiete, in Hallen, Lofts, in denen man sich austoben konnte für wenig Geld. Das war einfach eine ganz tolle Zeit. Und da bin ich in die Baumwollspinnerei gegangen, großes kreatives Gelände. Habe einen Raum renoviert, die Böden abgeschliffen, habe mir Büromöbel gekauft und habe das erste Seminarprogramm auf die Beine gestellt. Und vermutlich kennen wir uns auch schon von daher, Katja,
Ja, so wird das
2009.
sein.
Januar 2009 fing das an, das erste Seminar mit Thorsten Arendt werde ich nie vergessen. Damals noch Wallstein Verleger und das erste Programm war sofort ausgebucht. Ich habe sechs Seminare gemacht pro Halbjahr. Und sofort alles ausgebucht. Alles tolle Leute. Feridun Sayhmoğlu, Ulrike Dresner, Olaf Petersen, damals noch Kiwi und so weiter. Also hochrangige Leute. Und das war eine tolle Atmosphäre damals, diese ersten Kurse. Wladimir Karmina kam dann und wir hatten ganz, ganz tolle Wochenenden. Das waren immer Wochenende in Leipzig in der Spinnerei. Und wir haben da über den Texten gesessen und die intensiv besprochen und eigentlich mit einer großen Ernsthaftigkeit. Und das ist auch das, was immer wieder und was sich auch durchzieht seitdem, diese Ernsthaftigkeit, mit der wir an Literatur arbeiten, an Texten arbeiten. Es ist für uns einfach, ich sag mal jetzt so, das Leben.
Ja, da muss das tatsächlich da gewesen sein. Also ich habe noch mal recherchiert, 2008 oder 2009 war ich in Leipzig und weil ich ja da 2011 mein erstes Sachbuch geschrieben habe und irgendwann wollte ich ja auch das Studium anfangen und da bist du mir auch als erst oder ihr seid als Textmanufaktur beim Suchen tatsächlich als erstes irgendwie hochgeploppt und dann bin ich auch da hängen geblieben. Darüber bin ich auch bis heute sehr dankbar. Genau, also dann hast du da gegründet. Wie gründet man eine Fernschule? Wie macht man das? Also wie bist du da vorangegangen? Weil natürlich ja auch immer Solo-Selbstständige zuhören und die natürlich auch immer dankbar sind für alle Tipps, die es so gibt, wie man in solche Dinge so einsteigt.
Also es ist ja die Fernschule kam ja erst später. Es fing ja an als kleiner Seminarbetrieb mit einem Seminar pro Monat, nachher dann zwei Seminare pro Monat und ich war immer dabei. Ja, wie gründet man? Einfach machen, würde ich sagen. Und nicht auf die hören, die sagen, das funktioniert sowieso nicht. Wenn man auf die hört, dann macht man nie was, sondern man muss eigentlich gegen den Strom schwimmen und alle Bedenken erstmal ausschalten und immer versuchen, einfach immer machen. Und wenn man sich zum Beispiel Jeff Bezos anschaut, den Amazon-Gründer, der macht 10 Sachen, eins davon funktioniert und das ist Teil des Konzepts sozusagen. Und so sehe ich das auch. Ich probiere 10 Sachen, eins oder zwei davon funktionieren und man darf das, was nicht funktioniert, nicht als Scheitern betrachten. Das ist das Schlimmste, sondern man muss das als, ich habe diesen Weg probiert, betrachten. Er hat nicht funktioniert. Aber dieser hat funktioniert. Man weiß es halt leider vorher nicht. Ein bisschen diesen Gründergeist zu haben und zu sagen, ich traue mich, Dinge zu probieren, ich gehe ins Risiko, auch mal ohne eine Sicherheit, das braucht man vielleicht schon irgendwie. Und ich hatte kein Geld, ich war damals wirklich noch relativ arm und habe mein letztes Geld in diese ersten Flyer gesteckt, in dieses erste Programm, habe eine Werbung geschaltet für 200 Euro und dann war das Seminarprogramm ausgebucht. Und von dem Geld, was reinkam, habe ich die Stühle gekauft und die Ausstattung von diesem
Okay.
Seminarraum. Bin nach
Ja,
München
spannend.
gegangen, zu dem Anbieter und habe für 8000 Euro Büromaterialien gekauft. Dann war ich wieder pleite und musste das Geld wieder verdienen, um die Honorare zu bezahlen vom ersten Halbjahr. Hatte also sofort Druck sozusagen, weiter erfolgreich zu sein, weil ich die Honorare wieder reinkriegen musste. Und so ging das. Aber der Erfolg gab mir recht und das Feedback und es war einfach so, sind einfach so viele tolle Begegnungen gewesen mit Menschen, die bis heute halten. Siehe du, und davon gibt es einige. Und ja, und dann wuchs das. Nach und nach wuchs das. Die Seminare wurden mehr. Dann kam 2014 das Fernstudium dazu. Aber da können wir vielleicht ja auch nochmal in Ruhe
Genau.
sprechen.
Ja, ich glaube, ganz wichtig beim Gründen ist eben auch eine große Leidenschaft und eine innere Verbundenheit auch zu dem Thema zu haben. Und die hatte André ja auf jeden Fall als erfahrener Lektor und Programmleiter da aus dem Verlag und eben auch als Selbstschreibender. Das ist, glaube ich, so wichtig. Es gibt ja auch unterschiedlichste Autorenschulen in Deutschland, aber eben das mit Leben zu füllen, wofür man selbst brennt, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Guter Punkt, Gesa, super, danke. Und auch finde ich ganz toll, wie ehrlich ihr damit umgeht, weil dieses, ne, du hast gerade gesagt, André, wenn es nicht funktioniert, das nicht als Scheitern zu betrachten, sondern als Erfahrung oder ich nehme es mit und ich mache einfach weiter. Ja, das ist natürlich immer einfach gesagt und ich glaube, das fällt auch den meisten sehr, sehr schwer. Aber da immer wieder, deswegen mache ich diesen Podcast auch, einfach dranbleiben, dran glauben und machen, machen, machen. Das ist das Allerwichtigste. Und was ich auch gut fand, dass du das Finanzielle nochmal schon zumindest mal gesagt hast, dass du gesagt hast, ich habe meine letzten Kröten investiert, um Flyer zu machen, dann habe ich Honorare oder Geld verdient, dann habe ich Stühle davon gekauft. Also das ist so ein Aufbau ist, ne? Dass man da langsam auch, weil viele sind auch oft so ungeduldig, das muss schneller gehen und ich will schneller Geld verdienen, aber es ist oft einfach echt ein sehr langer Weg, ja, bis man so seinen Erfolg hat.
Es gibt verschiedene Modelle. Ich meine, es gibt natürlich klassische Startups, die dann mit Fremdkapital arbeiten und sehr schnell wachsen. Wenn man so eine Idee hat und das sich irgendwie anbietet, kann man das auch machen. Aber es ist mit großen Risiken verbunden. Mein Credo war immer organisch wachsen, also sozusagen nur wachsen, das, was das Unternehmen hergibt, sozusagen. Ne? Und neue Bereiche sich nach und nach erschließen. Hat den großen Vorteil, dass man eben alles in eigener Hand hat und unter Kontrolle hat. Und nochmal kurz zum Scheitern. Natürlich sollte man auch einsehen, wenn etwas nicht funktioniert und das dann auch pragmatisch bleiben lassen, nicht sozusagen dann endlos dran festhalten. Einfach ein gesunder Pragmatismus, aber eben sich nicht entmutigen lassen, das ist wichtig. Und sondern es immer als Erfahrung betrachten und immer sagen, besser eine Erfahrung gemacht zu haben, als sie nicht gemacht zu haben,
Ja,
sozusagen aus
auf jeden
Angst.
Fall. Ja, perfekt. Das heißt, ihr habt Seminarbetrieb, so hast du es gerade genannt, damit habt ihr angefangen, das hast du gemacht, auch du hast ja auch andere Dozenten, glaube ich, oder hast du am Anfang, glaube ich, hast du viel alleine gemacht, aber dann hast du doch sehr schnell auch Dozenten mit reingenommen, die dann auch Seminare gegeben haben. Und
Ich
hat
habe
das
am
dann
Anfang.
immer nur in Leipzig stattgefunden oder hast du da auch schon ein bisschen bist in unterschiedliche Städte schon gegangen, weil die entsprechenden Dozenten da gewohnt haben?
Nee, genau. Am Anfang war es wirklich nur in Leipzig und ich habe von Anfang an andere Dozenten dabei gehabt und ich war immer dabei bei jedem Kurs. Und das war eben das Schöne. Dadurch habe ich unheimlich viele tolle Menschen kennengelernt aus dem Literaturbetrieb. Und da habe ich eine Wochenende Heftroman gemacht mit Bastei Lübbe und nächstes Wochenende mit einem Surkamp-Lektor literarisches Schreiben. Und so wechselte das wirklich durch alle Genres und Gattungen durch. Und ich habe unheimlich viel lernen dürfen in der Zeit. Und der erste Wachstumsschritt war dann tatsächlich, also man wächst ja immer, weil man merkt, dass man an gewisse Grenzen stößt. Und dann gibt es meistens eine Krise und man muss überlegen, bleibe ich jetzt bei diesem Status quo oder gehe ich durch diese Krise durch und wachse sozusagen. Und das war sozusagen der erste Moment, wo ich merkte, okay, ich kann eigentlich nicht in Leipzig bleiben, weil dann müssen die Leute immer nach Leipzig kommen. Und dann war die erste große Entscheidung, gehe ich sozusagen, löse ich das auf und mache deutschlandweit Seminare. Und das war der erste Wachstumsschritt. Dadurch wurden Potenziale freigesetzt, ne? Und ja, solche Wachstumsschritte erfolgten eigentlich regelmäßig. Immer im Abstand von 2, 3 Jahren stößt man an eine gewisse Grenze und dann muss man Entscheidungen treffen. Will ich wachsen oder will ich nicht wachsen? Und das beschäftigt mich eigentlich seit 15, 20 Jahren, dieses Thema Wachstum. Und genau, dann war der Schritt, das in Leipzig aufzugeben, obwohl es wunderschön war, war dann doch die Überlegung, das sind hohe Fixkosten, jeden Monat hohe Miete, hohe Energiekosten, weil das altes Industriegelände war. Und durch diese Dezentralisierung haben wir halt viel mehr Möglichkeiten gehabt. Plötzlich konnten zum Beispiel parallel in Berlin und München Kurse stattfinden.
Ja.
Solche Sachen, genau.
Ja, spannend. Das heißt, die Fernschule habt ihr gegründet 2014, wenn ich es richtig auf eurer Webseite nochmal geschaut habe. Ich glaube, ich bin so ziemlich am Anfang. Ich kann mich erinnern, als ich mich für eure Schule beworben habe, da gab es noch gar nicht alle Skripte. Du hast dann gesagt, du bist noch gar nicht fertig mit allem. Aber ich habe das, das ist für mich der absolute Game Changer gewesen. Ich wollte ja das Handwerk richtig lernen. Nachdem ich mein erstes persönliches Sachbuch oder erzählendes Sachbuch geschrieben habe, wollte ich ja was Fiktives erzählen und das Handwerk richtig lernen. Und dann habe ich aber erst noch dieses Sommercamp in der Uckermark gemacht. Ich weiß nicht, ob du dich da noch
Ja,
erinnerst.
doch, doch.
Und das erzähle ich ganz oft, wenn ich so Workshops habe oder bei anderen, die ich begleite, bei ihren Büchern. Das war für mich so eine schöne Zeit. Diese 5 Tage waren wir da, glaube ich, in the middle of nowhere, in so einem richtig, ich fand es sehr schönen Häuschen oder Haus war es ja, wir waren, ich weiß gar nicht, wie viele, wir waren irgendwie 10 oder so. Und jeder hat an seinem Projekt gearbeitet. Und ich war ja wirklich, ich kam ja von Status Null. Ich hatte ja überhaupt keine Ahnung vom Schreiben. Aber ich habe so viel, ich habe das so genossen. Und vor allem diese Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, etwas an seiner eigenen Kreativität zu erschaffen, das war für mich wunderbar. Und dann habe ich ja gesagt, so jetzt muss das Studium her. Und dann hast du gesagt, du kannst anfangen. Und dann hast du ja parallel noch die ganzen, ich weiß nicht, wie viele Skripte waren es? 18 sind es?
18,
18
ja.
Jahre, ne? Habt ihr noch.
Auch wieder so ein Projekt wie am Anfang. Ich mache einfach mal, fange an zu schreiben, guck mal, wie ist das Feedback. Und dann hatte ich Druck und musste jeden Monat so ein Ding schreiben. Das war eine wahnsinnig intensive Zeit.
Das
Also,
glaube ich. Ja,
ja.
man muss dazu sagen, jedes Heft hat 40 Seiten, ja,
Ja.
gefüllt mit wahnsinnig viel Inhalt, was das Handwerk betrifft. Gleichzeitig Aufgaben, die wir als Studierende lösen dürfen und die wir dann, und das fand ich auch ganz toll bei euch, das weiß ich nicht, ob ich das woanders nicht gefunden habe oder vielleicht habe ich auch nicht woanders recherchiert, aber es gab ja immer, oder es gibt auch bis heute, denke ich noch, immer eine Lektorin oder einen Lektor an die Seite.
Genau.
Und da hatte ich auch ein großes Glück und deswegen ein riesiges Shoutout hier nochmal an Dr. Katja Bendels. Das war meine Lektorin und mit der habe ich wirklich, das war ein Match. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das macht, da kann vielleicht Gesa gleich nochmal was zu sagen. Aber ich hatte von Anfang an das Gefühl, da begleitet mich jemand, weil es kommen immer so Momente, wo ich denke, das kriege ich nicht hin. Und wie geht das jetzt? Und was ist das für eine komische Aufgabe? Die verstehe ich nicht. Und irgendwann habe ich auch entschieden, ich möchte begleitend an dem Studienheft an meinem Roman weiterschreiben. Ne? Und diese Freiheiten gab es da und das fand ich mega. Und ja, vielleicht mögt ihr einfach mal erzählen, wie das bei euch so abläuft in dem Studium. Ich glaube, ich habe gelesen, ihr habt etwa 2000 Autorinnen und Autoren Vertrauen pro Jahr auf die Kurse oder den Fernstudien lang. Das finde ich schon echt auch eine tolle Zahl. Chapeau.
Ja, genau. Ja, mit dem Fernstudium kam ich eigentlich auch dazu, erst zur Textmanufaktur. Tatsächlich schon ein bisschen früher habe ich ein bisschen mitgeholfen, aber bei dem Fernstudium wurde es dann immer wichtiger, dass ich dabei war, weil André, wie gesagt, da sehr eingespannt war, auch mit dem Schreiben der Skripte. Und das ist eigentlich so mein Bereich geworden, den ich auch heute noch betreue. Genau, und unser Fernstudium, wir haben ja gestartet mit dem Prosaschreiben, also das ganze Handwerk des erzählenden Schreibens in 18 Skripten. Genau, und du hast ja gerade schon gesagt, dass man immer monatlich so ein Skript bekommt, das durchliest, mit die Übungen durcharbeitet. Und zu jedem Skript kann man dann eben auch eine Textaufgabe einreichen, also entweder eine bearbeitete Aufgabe aus dem Skript. Oder wie du das dann ja auch später gemacht hast, dass man an einem Roman gerade arbeitet, kann man immer auch Ausschnitte daraus einreichen. Ja, und meine schöne Aufgabe ist dann immer am Anfang des Studiums, wenn dann der erste Text von dem Studenten, von der Studentin kommt, mir das genau anzugucken. Häufig schreiben die Autorinnen und Autoren auch noch eine kleine Selbstvorstellung dazu, dass ich mir ein bisschen Eindruck verschaffen kann, wen habe ich da? Was hat er für Schreiberfahrung? Was will er oder sie mit ihrem Studium überhaupt anfangen? In welchem Genre bewegen wir uns? Und ja, einfach so ein bisschen die Art des Schreibens gucke ich mir an. Und dann suche ich in unserem großen Pool von Lektorinnen und Lektoren da ein passendes Match. Das ist natürlich immer durch ganz viele Faktoren bestimmt, wen ich da aussuche. Manchmal entscheidet man auch nach anderen Faktoren. Da gibt es ja manchmal auch Wünsche von Autorinnen und Autoren. Soll jemand Jüngeres oder Älteres oder Weibliches oder Männliches oder bei mir in der Nähe oder was auch immer? Also das kann alles auch berücksichtigt werden. Aber in der Regel haben wir da ein ganz gutes Gespür für und meistens passt es. Wenn es mal nicht passt, kann man aber auch wechseln. Aber das ist uns eigentlich ganz wichtig, dass man eben so eine sehr persönliche Betreuung das ganze Studium über hat. Ja, weil das eben ja auch dieser Schreibprozess was wahnsinnig Intimes ist und das eben so wichtig ist, dass da auch so ein Vertrauensverhältnis entsteht. Ja.
Sehr gut. Also, das finde ich, das macht ihr ganz toll. Und wer da noch mehr wissen will, ich verlinke auch eure Webseite. Ja, also ich das nochmal am Rande. Ihr habt auch eine sehr schöne, ansprechende Webseite. Ich tummel mich da schon ganz gern mal rum, weil ihr das so schön aufgeteilt habt. Und ihr macht ja auch weiter noch diese Seminare. Also, so wie, ich glaube, in der Uckermark gab es schon länger nichts mehr. Da wäre ich noch mal dabei, wobei das jetzt allerdings von München echt weit weg ist. Aber vielleicht macht ihr mal hier irgendwie was im Bayerischen Wald. Ist auch eine schöne Ecke.
Ja, auf jeden Fall.
genau. Also diese einzelnen Webinare, ich finde das einen guten Einstieg, weil so ein Fernstudium ist ja erstmal ein Prozess und dass man so auch, wenn man in der Entscheidung ist, also vielleicht auch Hörende hier haben, die immer damit so liebäugeln, aber es ist halt wirklich auch lange, ne? Also wenn man sagt, man möchte so ein Studium machen, dann hat man doch eine lange Zeit und die meisten fangen ja erstmal an, das nebenbei zu machen, ja? Und dann entwickelt sich daraus vielleicht, dass man wirklich hauptberuflich Autor oder Autorin wird und davon leben kann. Deswegen diese einzelnen Workshops, vielleicht mögt ihr darüber oder Seminare, die ihr gebt, nochmal erzählen, was da so eine Vielfalt ist, was ihr da so anbietet und was, vielleicht hat der ein oder andere dann so einen Impuls und sagt, das wäre was für einen, weil manchmal ist es vielleicht auch nur so ein Tages, ich glaube, ihr macht auch Online-Seminare oder Webinare. Genau, und nehmt uns doch da nochmal mit, denn, für meine Zuhörenden, ihr müsst kein Studium anfangen, aber ich finde es schön, wenn ihr euch vielleicht einfach mal für so ein Seminar oder vielleicht für so einen Impulsvortrag, damit kann man ja auch mal starten, das macht ihr ja auch, wenn ihr euch damit öffnet, dafür öffnet so jetzt, genau.
Genau, ja, also ich habe ja schon erzählt, dass es sehr stark eben mit Präsenzkursen oder ausschließlich mit Präsenzkursen begonnen hat alles. Ich habe dann erste Versuche gestartet mit so kleinen Webinaren. Das war so, also noch vor Corona, wurde so mittelmäßig gut angenommen und dann kam Corona und das war eben so ein Game Changer auch, was online betrifft. Können, glaube ich, jeder ein Lied von singen. Und wenn vorher 90% Präsenz und 10% online war, ist es jetzt quasi fast umgekehrt, ne? Also die Vorteile von online haben sich so durchgesetzt. Man kann halt mal abends nebenbei mit Familie und so weiter alles möglich. Also und seitdem sind unsere Online-Kurse, unsere Angebote wirklich unheimlich, haben wir diversifiziert und das ist ein ganz großes Angebot. Also das reicht eben von dem Impulsvortrag, abends mal eine Stunde. Gestern war ein ganz toller mit über 100 Zuhörenden über die eigene Erzählstimme, bis hin zur Jahresklasse. Also man sagt, ich bin in einer festen Klasse über 12 Monate zusammen und gehe durch diesen Prozess des Schreibens durch mit der Klasse, ne? Unser Standardformat sind aber 8-wöchige Online-Kurse, wo man sagt, man trifft sich einen Abend pro Woche, 2 Stunden und arbeitet eben zu bestimmten Themen. Also das kann ein Genre sein, eine Gattung, das kann ein Krimi sein, Fantasy, das kann aber auch ein handwerkliches Thema sein, zu Dialogen, zu Erzählstimme, zu Show Don't Tell, allen möglichen Facetten des Schreibhandwerks, ne? Und was ein bisschen nachgelassen hat oder sozusagen für sich verändert hat, sind normale Textarbeitskurse, wie wir sie früher hatten, an Wochenenden irgendwo treffen, über Texte sprechen. Da habe ich das Gefühl, das ist seit Corona nicht mehr so für die Menschen einsichtig, dass sie irgendwie hinfahren und am Wochenende über Texte sprechen. Das kann man heute online erledigen. Deshalb ist eben so ein neuer Zweig, sind so Schreibreisen, Werkstätten an schönen Orten. Insofern danke nochmal für den Tipp mit der Uckermark, das werde ich wieder aufgreifen, an schöne Orte zu reisen und dort eben sozusagen Reisen und Schreiben miteinander zu verbinden. Das ist jetzt auch nochmal so ein neuer Zweig. Wir entwickeln uns stetig weiter, gehen auch mit der Zeit mit, verändern uns und ja, das muss man auch. Das ist eben auch Teil dieses Unternehmertums, dass man nicht stehen bleibt und sich immer anpasst. Ja.
Das stimmt. Wir haben ja auch eine große Autorentagung, die Narrativa. Das ist eigentlich auch ein sehr schönes Format, wo man uns persönlich auch immer trifft und kennenlernen kann. Ja, mit circa 100 Teilnehmern, also trifft auch ganz viele andere Schreibende dort. Und da gibt es eben auch Vorträge zu bestimmten Themen von Branchenexperten. Und auch Workshops und die Möglichkeit, sein Projekt zu pitchen vor Agenten. Also auch ein interessantes Format vielleicht. Und
Und das macht ihr, die Narrativa, weil im Mai, je nachdem, wann die Zuhörenden auch die Folgen hören, ist die Frage, wie oft macht ihr sowas?
die gibt
Also
es
macht.
tatsächlich nur einmal im Jahr, die
Okay.
Narrativa. Das ist auch ein ganz schön großer organisatorischer Aufwand. Einmal im Jahr, genau, die letzte war in München, jetzt findet sie in Berlin statt. Und dieses Jahr das erste Mal in Hybrid. Wir haben ja während Corona ganz viel online gemacht, da fand sie nur online statt. Dann letztes Jahr haben wir sie in Präsenz zum ersten Mal wieder gemacht und dieses Jahr versuchen wir das mal zweigleisig und wir ganz gespannt. Genau.
Meistens im Wechsel München-Berlin, München-Berlin, also 2026 dann wieder in München.
Okay, spannend. Das ist interessant auch für mich.
Ja, genau. Und vielleicht ja auch ganz interessant, es gibt auch kürzere Studiengänge bei uns zu bestimmten
Ah,
Themen.
das ist noch ein guter, super,
Also,
Gesa.
ja,
Gerne, erzähl
genau.
mal.
Und zwar haben wir im Moment zum autobiografischen Schreiben haben wir ein Studium, zum historischen Roman, zum Kinder- und Jugendbuch und einen habe ich noch vergessen.
Krimi.
Krimi und Thriller, genau, so
Sehr
ist
gut.
es. Genau, die
Sehr gut.
beinhalten nur 6 Skripte, also das kann man gut in einem halben Jahr schaffen.
Ah, spannend. Ja.
Das geht eben auf die Besonderheiten dieser Genres ein. Und
Und
da
hat man dann auch.
muss man kein Prosaschreibenstudium für gemacht haben, das kann man ganz unabhängig davon machen, aber man kann es natürlich auch aufbauend darauf machen.
Und ist das mit Begleitung oder ohne Begleitung?
Das funktioniert sonst genauso wie das Prosastudium.
Ah.
Da kriegt
Okay.
man auch einen Lektor und kann Texte einreichen. Das ist ansonsten genau so.
Spannend. Also da habt ihr uns ja schon ganz viel erzählt, was so eure Arbeit ist oder was ihr auch im Angebot habt, damit Hörende vielleicht Lust haben auch, weil euer Leitsatz ist, und das war bei mir in der Festplatte drin, seit ich in der Uckermarkt war, eine gute Geschichte findet ihren Weg. Das ist ja euer Motto, euer Karma, euer ja, verbindet eure Leidenschaft für das ganze Thema Schreiben. Und vielleicht mögt ihr uns mal kurz erzählen, wie das so noch kurz für euch, also wer hat euch unterstützt? Genau, das wäre noch so eine Hürden. Gab es Hürden, würdet ihr sagen? Gab es wirklich Hürden, vielleicht auch Auflagen, dass man irgendwie, keine Ahnung, und habt ihr Unterstützer gehabt? Das wäre vielleicht noch mal so eine Frage, so auf dem Weg, auf der Reise, wo ihr so hingegangen seid.
Hürden. Ja, Hürden gibt es immer wieder natürlich. Das sind dann Rückschläge, wenn eben Sachen nicht funktionieren, wie man sie sich vorstellt. Manchmal auch die deutsche Bürokratie, die auch gerne mal eine Hürde darstellt. Aber jetzt sonst. Größere Hürden, ja, das sind eigentlich immer Sachen, die dann wirklich, wo man das Gefühl hatte, das ist nicht so ange, das wird nicht so angenommen, klappt das so? Ja, man hat da vielleicht doch investiert und geht gewisse Risiken ein und das dann auszuhalten, das ist dann manchmal vielleicht auch die größte Hürde. Die Verantwortung steigt ja auch, man hat ja mittlerweile auch Festangestellte und müssen Löhne, Gehälter zahlen. Es ist ein relativ großes Unternehmen geworden. Und diese Verantwortung zu tragen und die Entscheidungen werden immer weitreichender sozusagen. Ne? Das ist eigentlich eine Hürde, ist es ja nicht, aber es ist eine größere Verantwortung geworden. So, ne? Und wer hat uns geholfen? Ja, das ist auch eine gute Frage. Also jetzt von außen wüsste ich jetzt gerade vielleicht fällt dir jemand ein von außen, dass es da irgendwelche Helfer gab oder so. Ja, natürlich haben wir ein wahnsinnig tolles Netzwerk von Menschen, die mit uns zusammenarbeiten. Das ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit seit vielen Jahren mit vielen von seit Anfang an mit unserem Programmierer, mit Grafikern, mit bestimmten Agenturen oder Menschen. Arbeiten wir seit 15, 16 Jahren zusammen und das ist ein unheimlich gewachsenes, tolles Verhältnis. Und diese Loyalität zahlt sich eben mit der Zeit dann doch aus. Also da würde ich immer für plädieren, Geschäftsbeziehungen oder auch freundschaftliche Beziehungen immer sehr hoch zu bewerten und einzuschätzen. Da kann man im Zweifel immer drauf zurückgreifen, ne? Unser großes Netzwerk an Dozenten und Lektoren, Lektorinnen, mit dem wir auch seit vielen Jahren zusammenarbeiten. Und das ist so ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis, was gewachsen ist. Und ein Unternehmen zu schaffen und zu leiten, heißt im Grunde Werte zu schaffen. Werte im doppelten Sinne, ne? Also durchaus natürlich auch finanzielle Werte, man muss ja auch davon leben, aber eben auch
Klar.
kulturelle, geistige, zwischenmenschliche Werte zu schaffen. Das ist auch immer mein Ansatz gewesen. Ein Unternehmen schafft Werte.
Sehr
Ja.
schön. Das ist ein guter Satz. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal ein bisschen weg von der Arbeit, sondern in euren Familienalltag. Also ich hatte ja schon im Vorgespräch kurz mal, wie schafft ihr das? Vielleicht habt ihr da, ist das überhaupt nicht euer Thema, aber so als Paar gemeinsam ein Unternehmen leiten, wie kriegt ihr so Familie, Unternehmen, das Schreiben? Das kommt ja, da sprechen wir gleich auch noch mal ganz kurz drüber, weil André schreibt ja auch noch. Wie kriegt ihr das alles unter einen Hut? Also wie gut seid, also inzwischen seid ihr bestimmt gutes eingespieltes Team, aber du hast vorhin schon mal gesagt, Wachstum entsteht oft auch aus einer Krise. Das betrifft natürlich auch das persönliche Wachstum. Das ist ja auch Thema hier bei mir im Podcast. Mögt ihr uns da vielleicht mal mitnehmen? Wie macht ihr das? Oder vielleicht habt ihr auch ein Beispiel, woran ihr mal erzählen könnt, da ist es euch besonders gut gelungen und da ist es total in die Hose gegangen.
Ja, das ist ja auf jeden Fall ein komplexes Thema. Also die eine Ebene ist ja überhaupt, wie kriegt man das hin mit Familie, mit Kindern? Wir haben ja drei Kinder, überhaupt Arbeit und Privatleben unter einen Hut zu kriegen. Und das ist ja sowieso immer eine Herausforderung. Und wenn man zusammen an einem Unternehmen arbeitet, umso mehr. Natürlich, Stichwort Corona war auch eine sehr, sehr harte Zeit für uns, weil ja, mit den Kindern zu Hause, die Schulen waren geschlossen, das Unternehmen musste weiterlaufen. Also das würde ich mal sagen, war auf jeden Fall schon eine größere Herausforderung für uns als Familie, für unsere Kinder natürlich auch nicht leicht. Aber da sind wir auch mit viel Unterstützung unserer Eltern durchgekommen. Genau, das wäre ja auch noch mal Unterstützer auf jeden Fall, die wir nennen
Dann mal
müssen.
ein großes Shoutout hier an alle
Ja.
Eltern, alle Großeltern, die so wunderbar
Genau.
mit ins Leben eingreifen.
Ja, auf jeden Fall. Und dann eben diese Ebene, dass wir als Paar zusammen in einem Unternehmen arbeiten, das ist natürlich auch was unheimlich Bereicherndes, weil das unserer Beziehung auch noch mal eine zusätzliche Ebene gibt. Immer Gesprächsstoff auf jeden Fall. Also der geht uns nie aus. Es ist auch
Glaube ich.
tatsächlich so, dass es da nicht so eine Art Feierabend gibt, wo wir dann gar nicht mehr über die Arbeit sprechen. Aber das gehört so dazu. Das ist jetzt nichts Negatives für uns. Also meistens. Es gibt ganz selten mal Abende, wo ich sage, oh nee, jetzt ist aber wirklich Schluss. Jetzt habe ich gerade keine Lust mehr. Aber in der Regel ist das was uns laufend beschäftigt, bewegt, wofür wir ja auch beide eine Leidenschaft haben. Das ist erstmal was Tolles, würde ich mal so sagen. Ja, aber es ist doch auch immer, es stellt uns vor Herausforderungen. Auch jetzt natürlich mit diesem gewachsenen Unternehmen, mit noch anderen Mitarbeitern mit im Boot, da immer die Aufgabenverteilung richtig hinzubekommen. Ja, dass wir da zusammen an einem Strang ziehen. Dann, dass wir in Besprechungen natürlich auch mal Meinungsverschiedenheiten haben, die dann manchmal auch ins Private reinreichen.
Ah ja.
Das sind dann natürlich schon so die
Spannend.
Knackpunkte, wo es dann auch mal haarig werden kann.
Ja, spannend.
Ja. Gut.
Im Grunde ergänzen wir uns eigentlich ganz gut, weil ich bin so der Stratege, der Visionär, ich denke gern in größeren Linien, und bin vielleicht nicht so der Verwalter, sage ich mal so, ne? Und bin der einfach gerne kreativer Mensch. Und Resa ist wiederum gerne, arbeitet sich gerne Dinge rein, ne? Es ist ein bisschen auch kleinteiliger und zuverlässig und so die, ne? Eigentlich
Ja,
ergänzen wir uns in dieser
voll, ja.
diesen Eigenschaften ganz gut. Aber ja, genau. Gesa sagte ja auch, dass es eben natürlich manchmal das Private und Geschäftliche sich vermischt und man dann Konflikte vom einen ins andere reinträgt oder umgekehrt. Und das bleibt nicht aus, das ist klar. Aber im Großen und Ganzen kriegen wir es relativ gut hin, unseren Alltag zu organisieren, solange die Kinder versorgt sind, in der Schule sind sozusagen, klappt das gut. Schwierig wird es immer, wenn dann irgendwie eine Krankheit dazwischen kommt. Ich glaube, da
Ja.
können Eltern ein Lied von singen. Aber unser Alltag ist auf jeden Fall sehr, sehr gut gefüllt. Also da kaum eine Minute ungenutzt bei uns.
Das glaube ich. Und dass das in den Feierabend mit reingeht, das ist ja fast auch normal. Das haben ja andere Paare auch. Nur dass man dann halt aus der, also jeder hat erzählt aus seinem Unternehmen. Und ich glaube, was du gerade auch Gesa gesagt hast, dieses auch sich dann vielleicht, ist man selber in eine andere Rolle schlüpft, wenn man so zusammen am Tisch sitzt und man ist unterschiedlicher Meinung. Der eine sagt, wir gehen die Richtung, und der andere sagt die Richtung, dass man sagt, okay, wir sind hier nicht als Paar, sondern wir sind jetzt hier als Kollegen quasi am Tisch. Ja, also ich glaube, das ist auch eine Übung, und das muss man aber auch können und wollen. Also ich könnte mit meinem Mann nicht zusammen ein Unternehmen führen. Vielleicht stimmt es auch nicht, vielleicht könnten wir es auch inzwischen, aber vor 20 Jahren bestimmt noch nicht. Man wird ja auch mit den Jahren weiser und genügsamer.
Ja, es ist ja
Weil
dann
mein Mann
auch.
schneidet mir ja zum Beispiel den Podcast, da bin ich wahnsinnig dankbar, weil ich kann so mit Technik, ich kann schon viel an Technik, aber an manchen, da habe ich dann auch keine Lust. Und deswegen, wie du gerade sagst, du bist der Visionäre und Kreative, und man braucht aber auch jemanden, Stratege. Man braucht aber auch einen, der diesen ganzen Kleinkram, den Gesa macht und gerne auch macht, weil es ihr Ding ist. Und deswegen ist das ja super, dass das bei euch auch irgendwie, wenn ihr jetzt beide so kreative und Visionäre wärt, wäre es
Ja.
wahrscheinlich.
Das wäre ganz schwierig,
Ja.
genau. Und es ist natürlich manchmal schon auch schwierig. Es müssen ja Entscheidungen getroffen werden und am Ende ist es dann letztlich, ja, einer muss die Entscheidung treffen und da muss man, natürlich gibt es da manchmal Konflikte, wenn man da unterschiedlicher Meinung ist.
Ja,
Und,
klar.
das bleibt einfach nicht aus. Genau.
Aber schönen Dank, vielen Dank, dass ihr uns da mitgenommen habt und das auch so ehrlich erzählt habt. Das ist immer toll. Dann würde ich jetzt noch mal kurz zurückgeben, wieder für die Interessierten, die jetzt wirklich Lust haben, mit so einem Studium anzufangen. Also, wie steige ich ein, wenn ich schreiben will, jetzt mal so ganz allgemein? Und das haben wir gerade schon vielleicht auch ein bisschen gesagt. Also, wie entscheide ich vielleicht auch, dass ich jetzt ein Studium, Workshop oder vielleicht auch eine Schreibgruppe? Von Schreibgruppen haben wir jetzt noch gar nichts erzählt. Vielleicht könnt ihr darüber noch mal kurz was sagen. Also, was wären so eure, wenn jemand, ich weiß nicht, wie ist der Weg, schreiben die euch eine E-Mail, ich habe Interesse an einem Studium, und würdet ihr dann sofort sagen, ja, fang an, oder leitet ihr dann auch oder ratet ihr dann auch, dann schaut ihr doch erst vielleicht mal einen Workshop an, oder wie ist da so euer Weg?
Ja, also ich biete zum einen regelmäßige Infoabende auch zum Fernstudium an. Das ist immer so eine Stunde bei Zoom, wo man mich mit Fragen zum Studium löchern kann. Aber der normale Weg ist natürlich, ja, man ruft bei uns an oder schreibt eine E-Mail. Ich ja, würde gerne mein Schreiben weiterentwickeln. Was könnt ihr mir raten? Und ja, oft rate ich tatsächlich auch vielleicht erstmal mit einem kleinen Online-Workshop oder Kurs anzufangen. Aber tatsächlich ist unser Studium ja auch für Einsteiger, Anfängerinnen geeignet. Also das vermittelt ja das Handwerk von der Pike auf und von daher ist das auch was, womit man anfangen kann, zumal man bei uns auch jederzeit wieder aussteigen kann. Also wir haben da sehr kulante Kündigungsfristen. Man kann das für sich auch erstmal testen und gucken, ob das für einen passt. Also das ist immer auf jeden Fall eine Möglichkeit. Genau, einsteigen kann man da jederzeit, immer zum Monatsanfang. Ja, also das wäre jetzt von meiner Seite so.
Ich glaube, man kann auch bei euch pausieren, ne? Wenn ich mich noch recht erinnere.
Genau,
Wenn man
genau.
mal so eine Durststrecke hat, dass man nicht gleich aufhört, sondern dass man eben auch sagt, ich pausiere.
Genau, das Studium, das haben wir ganz flexibel gestaltet, weil ja die meisten Autorinnen und Autoren das auch neben ihrem Brotjob machen müssen und dann eben auch mal was dazwischen kommt oder es mal finanziell knapper wird. Das kann ja auch
Genau.
mal sein. Das heißt, man kann monateweise pausieren, zahlt in der Zeit keine Studiengebühren, erhält keine neuen Skripte, aber kann zum Beispiel auch, wenn man mal länger nicht dazu gekommen ist, Texte einzureichen, die dann nacharbeiten in der Zeit. Also das ist auch möglich. Genau.
Das ist auch gut, dass du das erwähnst, weil ich das auch ganz oft höre und auch von anderen, ne, dass man, oft geht einem auch so auf so einem Prozess auch so ein bisschen die Puste aus, ne? Und bevor man es dann ganz hinschmeißt, das ist zu schade, weil man schon einen Teil irgendwie ja auch geschafft hat, dass man die Möglichkeit bei euch hat, zu pausieren oder zu kündigen. Ach so, da wäre aber noch die Frage, wenn man kündigt, könnte man auch ja da einsteigen, wo man aufgehört hat?
Ja, genau,
Ja,
das ist
okay.
auch immer möglich. Also das sage ich den Leuten auch immer dazu. Genau, dann muss man nicht wieder alles von vorne machen, wenn man
Ja,
neu
genau,
einsteigt.
perfekt.
Das ist ganz
Sehr
wichtig.
gut.
Ja,
Ja.
das war uns eben auch von Anfang an wichtig. Natürlich hat man sich auch die Konkurrenz angeguckt. Und da läuft das eben alles nach Gesetz. Das heißt, man hat eben die ersten 6 Monate muss man dann fix machen, darf erst nach einem halben Jahr kündigen und dann auch nur alle 3 Monate. Und wir haben gesagt, nein, unser Produkt ist so gut und muss überzeugen, sozusagen, wenn es das nicht tut, möchte ich niemanden zwingen, gegen seinen Willen noch ein halbes Jahr weiterzumachen. Und das war unser Credo und das ist, ja, das wissen unsere Kunden eben auch sehr zu schätzen. Ne?
Ja, das stimmt. Das macht ihr wirklich. Ihr seid sowieso sehr transparent. Das finde ich sehr, sehr sympathisch. Genau, über Finanzen haben wir gesprochen. Ich gucke hier mal kurz auf meinen Spickzettel. Genau, das ist auch oft eine Frage, die ich so höre. Wie steht ihr so zu Self-Publishing? Das ist natürlich ganz am Ende des Studiums, aber solche Fragen kommen ja auch immer. Oder Verlagssuche. Was habt ihr da? Wie ist da so eure Meinung zu? Was ist so eure Empfehlung, wenn ihr die Frage habt?
Ja, Self-Publishing hat sich verändert. Als es aufkam damals, ja, da war das immer noch so ein bisschen, man guckte erstmal, was passiert da und das war so ein bisschen eher so das stiefmütterlich behandelt oder so die etwas schlechtere Alternative. Mittlerweile ist es relativ gleichwertig, gleichrangig, wird das behandelt zur Verlagssuche. Wer das möchte, ich hatte neulich auch eine ähnliche Frage im Netzwerktreffen, auch nochmal ganz kurz im Nebensatz für Fernstudenten, machen wir regelmäßig diese Netzwerktreffen, wo man sich dann vernetzen kann. Und da kam auch diese Frage auf. Und ich habe gesagt, na, ihr könnt das gerne machen. Ihr müsst euch nur im Klaren sein, dass ihr die Arbeit eines Verlages dann halt machen müsst. Das heißt, ihr müsst alles selbst lektorieren, Cover machen, wobei das heute auch alles schon einfacher und schneller geht. Ihr müsst vor allem aber Marketing machen. Also das Buch zu publizieren, ist ja gar nicht mehr das große Kunststück heute. Das sind 3 Knopfdrücke im Zweifel. So Schreibprogramme bieten heute schon Covergestaltungen mit KI und so weiter an. Das Problem ist die Aufmerksamkeit. Das ist das Nadelöhr. Ja? Und was macht ihr denn als 1-Millionster Krimi- oder Thriller-Autor im Netz, damit euer Buch gefunden wird? Das ist die Herausforderung als Self-Publisher. Wenn ihr euch das zutraut, wenn ihr eine Community habt, auf Instagram, wenn ihr irgendwie anders an Leser kommt, dann steht dem gar nichts im Wege. Ne? Dann ist es absolut legitim. Viele wollen aber nach wie vor immer noch doch den klassischen Weg gehen. Das ist doch einfach dieses Gefühl, da ist eine Anerkennung durch den Verlag, durch eine Instanz wie den Verlag. Da ist eben ein Unternehmen, das mir diesen größten Teil der Arbeit abnimmt, nämlich das Buch als Produkt überhaupt erstmal schön zu machen und sichtbar zu machen. Und das wollen nach wie vor meines Erachtens nach die meisten, diesen Weg zu gehen. Aber Self-Publishing und für bestimmte Belange, ich sag mal, wer jetzt irgendwie eine Art von Memoir oder von bestimmten thematischen Fokussierungen hat in seinem Buch, als Experte irgendwie, weiß ich nicht, man hat Coach wie du oder man ist irgendwie Heilpraktiker oder man ist irgendwie Yoga oder Pilates, was auch immer. Und man hat eine Community und macht ein sehr spezifisches Produkt für diese Community. Dann ist es absolut sinnvoll, wie ich mein Exposé-Buch zum Beispiel auch im Self-Publishing gemacht habe, also als eigener kleiner Verlag, weil die Marge viel größer ist, ganz ehrlich. Also warum sollte ich 10% nehmen, wenn ich auch 90% bekommen kann,
Ja.
sag ich mal so. Und das muss man abwägen. Ne?
Zum Thema Marketing, weil du gesagt hast, das nehmen einem Verlage oft ab. Meine Wahrnehmung ist, dass das dann doch eher das große Marketing kriegen, auch die großen Autoren. Wenn ich jetzt so eine ganz neue Autorin oder Autor bin, wie viel Marketing wird da für mich investiert? Was würdest du so sagen?
Das stimmt, ja, das ist natürlich immer das große Thema. Marketing umfasst natürlich mehr. Es gibt ja auch eine Art von Vertriebsmarketing, also dass man überhaupt bei diesen Vorschauen drin ist, dass man mitgenommen wird auf die Vertreterreise. Dass es eine Art von Grundmarketing durch den Verlag, ja, vielleicht eine Social Media Präsenz gibt, so. Aber klar, dass es dann darauf aufbauend, dass jetzt nicht jeder Autor, jede Autorin eine Plakatkampagne deutschlandweit kriegen kann, ist auch klar, ne? Oder eine
Logisch, ja.
große Anzeigenkampagne im Spiegel, wo eine Anzeige 100.000 Euro kostet. Das ist schon klar. Also, aber Marketing ist ja natürlich viel mehr und überhaupt erstmal eine Sichtbarkeit durch die Aufnahme in diesem Verlag. Aber klar, diese Klagen hat man immer wieder, die Spitzentitel kriegen alles. Die Midlist und die kleinen Titel kriegen nichts. Da ist wohl leider auch was dran. Aber auch letztlich wirtschaftlich verständlich. Man kann nicht für 20 Titel das gleiche Marketing machen. Das geht einfach nicht.
Nee. Ja, ich glaube, man muss sowieso als Autor oder Autorin heute selber auch sehr aktiv sein Buch bewerben in seiner eigenen Community mit Durchlesungen, durch was auch immer, ne? Also ich glaube, man muss auch gewillt sein, sichtbar zu sein, ne? Jemand, der da sowieso schon vielleicht eher zurückhaltend ist und nur so ein Buch, das ist heute schon echt schwierig. Und da ist vielleicht Self-Publishing dann besser oder
Ja, oder
zumindest,
man
dass man
muss,
es erstmal nur rausgibt in die Welt.
genau, man
Genau.
muss vielleicht für sich einfach realistisch einschätzen, wo könnte ich denn Sichtbarkeit erzeugen? Was zu meinem Typ? Es bringt ja gar nichts, irgendwie, wenn ich gar nicht Instagrammable bin, das zu versuchen, dann
Ja.
sollte ich mir gleich andere Wege überlegen, wie kann ich denn die Öffentlichkeit erreichen? Was wäre denn mein Weg irgendwie,
Ja,
ne?
genau.
Muss man sich ehrlich befragen.
Dann würde ich gerne eine Frage noch anschließen, jetzt hier, so bevor wir noch mal in eine andere Richtung gehen. Was würdet ihr denn so sagen, eure Erfahrung oder eure Einschätzung so nach, ich weiß nicht, 15, 17 Jahren Selbstständigkeit. Wie tickt die Buch- und Verlagswelt? Was hat sich verändert? Also hat sich was verändert für euch? Wenn man so ein Erstdebütant ist, zum Beispiel, wenn man sich da raustrauen möchte.
Naja, seitdem ich in der Buchbranche bin, wird immer geklagt, dass es schwierig ist, schwieriger wird, die Auflagen sinken. Also das glaube ich, wird auch schon seit den 80er Jahren geklagt. Und ich selber habe jetzt, natürlich verändert es sich immer und man sagt, es gibt weniger Leser, dafür steigen die Auflagen. KI ist jetzt wieder natürlich ein großes Thema, wie wird das unser Lese- und Schreibverhalten ändern? Es kommen immer wieder neue Sachen auf, aber es ist doch eine erstaunliche Konstanz in all dem, muss ich sagen. Auch Self-Publishing und damals E-Books, man dachte ja schon, das ist der Untergang des Abendlandes und das Buch ist vorbei und so weiter, hat sich alles nicht erfüllt. Und mal gucken, was KI jetzt macht. Wir sind gespannt. Aber ich glaube, ich habe das. Es gibt eine Veränderung tatsächlich. Also es ist ein bisschen, geht die Bewegung weg von, ich will unbedingt publizieren, hin zu schreiben als Prozess mehr zu verstehen, als Reflexionsprozess, als Erinnerungsaufarbeitungs ist vielleicht, aber so diese Freude am Schreiben, am Reflektieren, am Eigentlichen sozusagen, was das Schreiben ausmacht, ne? Und deshalb bin ich auch recht optimistisch, dass die KI es nicht einfach so ablösen kann, abgesehen vielleicht von so ein paar Heftromanen, aber niemand hat was davon, wenn eine KI ein Bild malt oder ein Musikstück sozusagen produziert. Wir wollen das selber erleben und durchleben. Und das, so ein Bewusstsein, habe ich das Gefühl, ist gewachsen.
Ja, spannend. Ich glaube, da bin ich bei dir und ich glaube, das ist ja auch etwas, was aus uns rauskommt, ne, und raus möchte. Und der eine drückt sich halt über das Schreiben aus, der nächste über die Musik, der nächste über das Malen. Grundsätzlich kommen wir alle werden wir geboren mit einer Kreativität. Und wie wir das ausdrücken, das muss halt auch so jeder für sich herausfinden. Und
Ja, genau.
Schreiben, ich sag's euch, Community, ihr Zuhören, ist ein wunderschöner Prozess oder ein Weg, das zu tun, sich selber auszudrücken und auch etwas, was man so für sich alleine vielleicht auch nur erlebt hat, zu reflektieren. Also das finde ich auch nochmal einen spannenden Ansatz. Dann lasst uns doch, also genau, dann noch ganz schnell an die und dann gehe ich nochmal zurück. Welche 3 bis 5 oder vielleicht habt ihr auch noch 2 Maßnahmen führen denn zum Erfolg beim Studium? Also, dass man fertig wird, dass man es abschließt. Also für mich, wenn ich anfange. Und vielleicht auch bei der Veröffentlichung, weil da sind auch oft so viele Fragen, was, ne, so, ich schicke da mal ein Manuskript irgendwo hin, wo ich immer sage, Leute, bitte nicht, schickt nicht irgendwo was hin, recherchiert erst mal ein bisschen. Ne? Also keiner möchte sich auch mehr so richtig Zeit nehmen, rauszufinden, welcher Verlag passt zu mir, ist mein Genre da überhaupt vertreten und, und. Also vielleicht habt ihr so ein paar Punkte, wo ihr sagt, das kann zum Erfolg beim Studium und später auch bei der Veröffentlichung führen.
Ja, beim Studium würde ich auch aus meiner Erfahrung jetzt, aus der jahrelangen Erfahrung mit Studierenden sagen, was auf jeden Fall wichtig ist, überhaupt dran zu bleiben, tatsächlich anzufangen, auch sich zu trauen, den ersten Text dem Urteil des Lektors auszusetzen. Das weiß ich, ist auch immer ein großer Schritt. Wir haben auch manchmal Kunden, die schon länger studieren und einfach sich diesen Schritt nicht zutrauen. Aber es ist immer, ja, es löst immer so viel Schönes auch aus und wir kriegen da auch so gutes Feedback zu dieser Zusammenarbeit. Und ich glaube, wenn man diesen ersten Schritt überhaupt erstmal gewagt hat, dann kann es weitergehen. Dann hat man ein Gegenüber, mit dem man sich austauscht. Also das ist, würde ich mal sagen, auf jeden Fall erstmal der Startpunkt. Dann dran zu bleiben, dem Schreiben immer auch Raum im Alltag einzuräumen, da kannst du ja auch ein Lied von singen. Das muss man irgendwie in die Wochentagesstruktur, wie auch immer, tatsächlich gut einplanen, weil sonst, es fällt sonst immer hinten runter, wie das so ist, mit den Dingen. Genau, also das wäre auf jeden Fall wichtig. Ja, und natürlich, da auch mit den richtigen Leuten zusammenzuarbeiten. Also wenn es wirklich nicht so gut passt im Studium, mit dem Lektor nicht zu zögern, uns anzusprechen, weil das ist eben so wichtig, dass das auch genau die Person ist, die mich da fördert und weiterbringt. Und ich würde mal sagen, es gibt so ein bisschen die Tendenz, zu früh darüber nachzudenken, wie kann ich mein Buch verkaufen, wie finde ich einen Verlag und so weiter. Aber erstmal muss ja überhaupt das Herzstück des Ganzen ist die Geschichte. Die muss stimmen. Und das ist so wichtig, dass man erstmal darauf den Schwerpunkt setzt. Und das machen wir in unserem Studium ja auch. Also es geht die ersten 15 Skripte, dreht es sich wirklich nur um das Handwerk des Schreibens. Und erst am Ende geht es darum, wie schreibe ich ein Exposé? Wie finde ich einen Verlag? Was muss ich sonst im Leben eines Autors alles noch berücksichtigen? Also das ist dann sozusagen erst Schritt 2. Und zu dem Thema bieten wir ja auch in unserem Programm einiges an. Es gibt auch zum Beispiel Frag die Agentin, so ein schönes Format für unsere Textmanufaktur-Community. Haben wir auch noch vergessen zu erwähnen vorhin eigentlich. Das ist auch eine tolle Einstiegsmöglichkeit bei uns, erstmal Mitglied in unserer Community zu werden, sich mit anderen Autoren zu vernetzen und bestimmte Angebote bei uns wahrzunehmen. Da gibt es kostenlose Kurse, Schreibzeiten, gemeinsame am Morgen oder am Abend, eben dieses Format Frag die Agentin, wo man einfach mal Gelegenheit hat, Fragen loszuwerden. Also all diese Dinge und auch ganz viel Online-Content bei uns, Impulsvorträge und so weiter, ja, in Anspruch zu nehmen für ja, einen kleinen monatlichen Beitrag, 9 € kostet das, auch natürlich monatlich kündbar, also eben auch diese Flexibilität, die man bei uns hat. Und das ist eben, ja, eben auch ein schönes Format, wenn man sich begleiten lassen kann bei seinem Schreiben, aber eben auch später bei dem Weg zur Verlagssuche in den Verlag
Spannend.
oder zum Self-Publishing natürlich auch.
Sehr gut. Das sind
Hast
doch
du noch was zu ergänzen? Ich weiß
schöne Tipps. Ja, genau, André. Vielleicht magst du kurz ergänzen aus deiner eigenen. Du bist ja auch Schreibender. Ja, also wie ist das so? Was würdest du anderen jetzt mitgeben, wenn die, weil dieses Durchhalten, ja, das ist, sage ich auch immer, aber was bedeutet das? Was steckt dahinter? Also was kannst du da mitgeben? Natürlich muss das jeder für sich selber auch rausfinden, aber
Was bedeutet durchhalten? Wie mache ich das?
Ja, was bedeutet durchhalten? Also letztlich ist Schreiben eine Lebensaufgabe. Und als solche muss man es auch begreifen. Und dass man sagt, natürlich gibt es Pausen im Leben, wo ich habe auch 5 Jahre mal nicht geschrieben, oder 7 oder 8, aber es war nie ganz weg und dann kam es zurück. Und man arbeitet sein ganzes Leben lang sich an diesem Schreiben ab, sozusagen. Und das heißt zuerst mal durchhalten. Das heißt aber auch, naja, also ein Buch zu schreiben ist ein Marathon. Also 2 bis 3 Jahre muss man einfach rechnen. Das heißt, das ist ein dickes Brett, was man da bohrt. Jeden Morgen 2 Stunden und dann schaffe ich eine halbe Seite vielleicht. Und diesen sozusagen, ja, diesen Marathon laufen zu wollen und auch diesen gewissen Gleichmut oder Langmut zu haben und zu sagen, ich gehe das jetzt an, Stück für Stück und guck mal, was dann passiert. Durchhalten heißt aber durchaus auch, sich zu vernetzen und zu versuchen, Wege hineinzufinden in diesen Betrieb, sich mal zu zeigen, mal Kontakte zu knüpfen. Natürlich ist es auch immer eine Frage der Menschen, die ich kenne, sozusagen, ein Stück weit, ne? Ob ich dann in den Betrieb finde oder nicht. Durchhalten heißt aber auch, mit Misserfolgen umzugehen. Also mein erstes Buch zum Beispiel hat gar nicht gut funktioniert. Gut, es kam mitten in Corona raus und diese ganzen Lockdowns und so weiter. Hat sich schlecht verkauft. Es gab keinerlei Wahrnehmung. Das ist ein Rückschlag und man sitzt 2 Jahre dran und es wird nicht gewollt und nicht gemocht. Und damit muss man auch zurechtkommen und man lernt aber nur durchs Publizieren. Man macht nur Fortschritte und versteht sozusagen, was daran nicht gut war, wenn man es abgeschlossen hat und Stück für Stück sozusagen bei jedem Buch lernt man dazu. Und es mag diese Genies geben, die mit dem Debüt 18-jährig irgendwie gleich die Literaturwelt erobern und die Feuilletons, die meisten gehören nicht dazu. Und dann muss man eben sagen, okay, ich muss den langen Weg gehen. Und mein Vorbild ist immer auch Fontane. Ich glaube, der hat mit 65 Effi Briest geschrieben, ich weiß es gar nicht, aber er ist auf jeden Fall, er war erst ganz lange, glaube ich, Steuerbeamter oder so. Nein, da gehe ich nicht drauf fest. Und im Grunde erst im Rentenalter kamen dann seine großen Erfolge. Und das ist ja das Schöne am Schreiben. Als Schauspielerin mit 65 oder Schauspieler wird es schwierig wahrscheinlich. Als Autor, Autorin kein Problem. Ja.
Absolut, da bin
Ist
ich voll
dann.
bei dir. Das kannst du ja machen, bis du den Stift
Genau.
nicht mehr halten kannst, so ungefähr, ja. Also das ist ja das Wunderbare beim
Es ist sogar
Schreiben.
das Schöne, weil die Lebenserfahrung wächst und die Reife wächst und das Schreiben reift ja dann vielleicht sogar mit dem Alter.
Ich finde auch, dieses Schreiben ist halt ein Marathon und kein Sprint, dass man sich das immer wieder auch und ein Marathon. Wer sich damit schon mal ansatzweise beschäftigt hat oder das vielleicht auch nur mal liest, der weiß ja, was da drin steckt. Also deswegen Geduld braucht man viel, glaube ich, und man braucht immer einen guten Zuspruch. Deswegen so ein Lektor an seiner Seite, der einen auch da immer wieder motiviert und sagt, ich glaube mit an deine Geschichte und das ist eine gute Geschichte und lass uns da gemeinsam weitergehen. Das ist, glaube ich, und durchhalten. Und eine Regelmäßigkeit auch, glaube ich, ne? So sich so eine Schreibroutine, auch das Gehirn, ne? Dass man weiß, ach so, hier ist jetzt wieder 2 Stunden Schreiben angesagt. Auch das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig.
Auch ein gesunder Pragmatismus, also auch hier zu sagen, ich versuche 10 Wege, einer oder zwei davon funktionieren und dann auch zu sagen, ich kann auch mal einen alten Zopf abschneiden, ich kann auch mal sagen, ah, das war leider der falsche Weg. Und nicht an allem, was man geschrieben hat, dann so ganz zwingend immer festzuhalten.
Ja.
Das ist bitter, ich weiß, weil man hat vielleicht da Wochen Arbeit reingesteckt, aber das ist, als hätte ich eben 4 Wochen Gitarre geübt und eben, ja. In der fünften klappt es dann irgendwie so.
Ja. Das ist ein guter Tipp. Vor allem auch dieses mit dem Loslassen, wenn was nicht der richtige Weg ist oder auch nicht der richtige Text ist. Also dieses auch zu sagen, pack das erstmal in so ein Dokument rein. Das muss ja nicht gleich gelöscht werden, aber das hat jetzt hier nichts zu suchen, so ungefähr.
Ich hab immer den Roman von 300 bis 400 Seiten und nebendran immer noch eine zweite Datei, die ist genauso groß. Mit
Wahnsinn.
ausgesonderten Passagen
Wahnsinn,
oder
ja.
Absätzen. Ja.
Irre. Okay, dann kommen wir schon fast zum Ende. Also ihr habt uns mitgenommen, wie ihr angefangen habt in Leipzig. Jetzt seid ihr ja in Fischerhude. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt schon mal gesagt haben, wo ihr jetzt seid. Ich wiederhole es jetzt einfach nochmal. Und seid wahnsinnig gewachsen, macht tolle Dinge. Ich freue mich, dass ihr auch hier heute hier im Podcast seid. Was würdet ihr denn vielleicht so die letzten beiden Fragen? Gibt es Visionen? Habt ihr Ziele, Visionen, Träume für die Zukunft? Für die Textmanufaktur.
Ja, für die Vision bin ich ja zuständig. Ja, es geht
Vielleicht hat Jesa auch einen.
in die Richtung, dass wir die Community aufbauen und noch enger an uns binden und noch einen engeren Kontakt, einen direkten Kontakt einfach zu unseren Kunden und zu den Menschen suchen. Das ist momentan der Weg, dass wir sagen, wir wollen eigentlich eine sehr wertschätzende, enge Community haben. Ein Ort, an dem man sich über Texte austauschen kann. Für alle, die irgendwie sich mit Schreiben beschäftigen. Und dafür suche ich eine Form. Und das ist eigentlich meine Aufgabe seit 15, 20 Jahren. Und ja, diese Community weiter aufzubauen, auszubauen, Angebote für sie zu machen. Ja, und eben Werte zu schaffen. Das ist bleibt einfach meine Vision. Ne?
Das klingt doch nach einem schönen Ort bei euch, auf jeden Fall.
Genau.
Und dann die allerletzte Frage: Würdet ihr heute genauso anfangen wie damals? Also würdest du, ich glaube, du hast auch in der Spinnerei, den Namen fand ich auch so schön auf eurer, das fand ich so ein schönes Wortspiel, ja, weil ja Kunst oft auch so ein brotloses Geschäft ist und du stehst da vor diesem Wort Spinnerei. Was ist das jetzt? Ich werde kreativ und habe eine Spinnerei, aber der Ort hieß halt einfach so, weil es eine
Genau.
ehemalige
War
Spinnerei war, ne?
genau.
So.
Genau.
Genau. Und würdest du heute mit dem Ganzen, was du weißt, oder wenn du jetzt jemanden, wenn hier jemand zuhört und sagt, er hat auch eine Spinnerei im Kopf, ja, und er will anfangen und haben wir ja gesagt, man muss machen und man muss auch vielleicht mal scheitern und. Was würdest du dem raten? Was würdest du da also jetzt mitgeben?
Unbedingt genauso machen. Ich würde es heute wieder so machen. Ich habe gerade heute wieder eine Idee gehabt und habe gedacht, ich mache das jetzt einfach. Schreibe ich gleich eine E-Mail. Gesa weiß noch nichts davon. Und das immer und dann das ist so bleibt das auch. Das ist auch so geblieben. Es hat sich nicht geändert. Also einfach machen könnte ja gut werden. Das ist auch so ein bisschen mein Leitspruch und nicht zu lange warten und mal ausprobieren.
Ja, perfekt. Das sind doch wunderbare Schlussworte. Ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr hier Podcast wart. Und ja, ich werde euch weiter
Gerne.
verfolgen. Wir bleiben weiter in Kontakt
Sehr
und
schön.
alles Gute. Vielleicht bis zum nächsten Mal.
Vielen, vielen Dank.
Ja,
Ja.
danke, dass wir dabei sein
Ja,
durften.
tschüss.
Tschüss.